SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
In diesem Sommer fand Landen keine Ruhe. Zunächst kam eine knappe Mitteilung aus Bensheim. Kommandantur, Kadettenanstalt Korps Bensheim. Bensheim am Rhein bei Köln. Königreich Preußen. Seiner hochwohlgeborenen Baron Felden zu Landenay, Schloss Landen, Großherzogtum Baden. Den 23.05. Sehr geehrter Herr Baron, durch Rapport des Major von Grautkopf erfahren wir soeben, dass der am 16. Ultimo vom Korps Bensheim entsprungene Zögling, Kadett von Felden, sich im elterlichen Hause befindet. Und ersuchen wir Sie hiermit, besagten Zögling unverzüglich in das Korps Bensheim einzuliefern. Gehorsamst gezeichnet von Köppen, Oberst und Kommandant.
Quelle exécrable langage, sagte der alte Baron und schnippte den Brief zu Julius hinüber. Diese Leute haben offenbar weder Verstand noch Manieren.
Bensheim erhielt keine Antwort. Aber man sprach in Johannes Gegenwart über den Brief. Und Johannes, der sich inzwischen wieder normal benahm, bekam eine Art Anfall. Beim ersten Mal war der alte Baron erschüttert gewesen und hatte sich erst nachher geärgert. Diesmal ärgerte er sich sofort. Völlig übertrieben, ein solcher Mangel an Tenue. Hatten denn alle den Verstand verloren? Dann kam ein Telegramm. Telegramme waren in Landen eine Seltenheit. Der alte Baron hatte einen guten Freund in Neuchâtel, einen hochbetagten Ornithologen.
Voilà, on m'appelle au lit de mort de mon pauvre ami. Tout le monde s'en va.
Mit zitternder Hand brach er das Siegel auf. Aber als er die Unterschrift Bensheim Kommandantur las, fühlte er sich an der Nase herumgeführt und beschuldigte Johannes, er störe seinen Seelenfrieden. Johannes bekam davon allerdings nichts mit. Beim Anblick des Boten war er in den Wald gelaufen. Clara hingegen war nun ständig in Landen. Der Ärger des Barons über seine Kinder nahm immer mehr zu. Rätselhafte Schuldscheine, offenbar von Julius unterschrieben, flatterten ins Haus. Julius bekam zu hören, es sei höchste Zeit, dass er sich wieder hinter seine Bücher setze und kehrte schleunigst nach Bonn zurück. Auch die Uhr, die Johannes abhanden gekommen war, ging dem alten Mann nicht aus dem Kopf. Ihm kam eine Idee, eine Anzeige. Wir setzen sie in die Zeitung.
Aber was schreibt man da? Fragte Gabriel.
Jules.
Aber Jules war nicht mehr da.
Ach, man sagt ihnen einfach, worum es geht. Die machen das dann schon.
So fuhr Gabriel mit dem Einspänner nach Breisach, wo der Mannheimer Anzeiger und der badische Landwirt Geschäftsstellen hatten, und erklärte den Leuten dort, worum es ging. Unterdessen beriet sich Bensheim mit dem Kriegsministerium. Das Kriegsministerium sah sich den Rapport des Majors von Grautkopf noch einmal an und Generalleutnant von Schimmelpfennig selbst schrieb an seinen alten Bekannten Graf Bernin. Lieber Bernin. Es war ein weitschweifiger Brief. Er erwähnte die angenehme Zeit, die sie gemeinsam während der Verhandlungen über die Gasteiner Konvention verbracht hatten. Gut erinnere sich der Briefschreiber an die, wenn er dies so sagen dürfe, brillante Art, den nie versagenden Takt, den Bernin bei seinen Vermittlungsbemühungen an den Tag gelegt habe. Die schleswig-holsteinische Frage, als wäre es gestern gewesen, dabei lag das schon 8 Jahre zurück, nicht wahr? Tempus fugit. Ja, nun seien sie alle Deutsche. Gewisse Schwierigkeiten müssten allerdings hier und da noch bereinigt werden. Der Süden scheine nicht immer zu verstehen. Gerade jetzt bereite ihnen eines seiner Landeskinder einiges Kopfzerbrechen. Der Knabe habe sich aus einer der neuen Kadettenanstalten anscheinend auf Französisch verabschiedet. Der Vater müsse ein Nachbar von Bernin sein, eine Art ungeschliffener Diamant, wie man höre. Graf Bernins Unterstützung war nicht leicht zu erlangen. Zwischen allerlei Höflichkeiten antwortete er mit einer heiklen Gegenfrage. Wieso denn die Anwesenheit eines kleinen Jungen auf einer Militärschule für das Kriegsministerium von Belang sein könne? Der General ließ nun das Thema Schleswig-Holstein auf sich beruhen. Die Leitung in Bensheim, so schrieb er, sei besorgt wegen der Auswirkungen einer erfolgreichen Flucht auf die allgemeine Moral. Die Mitschüler, von denen etliche andere ebenfalls neu seien und aus süddeutschen Familien stammten, wüssten, dass der Knabe weggelaufen sei. Wenn man ihm das durchgehen lasse, könnten die pädagogischen Prinzipien dieser Anstalten Schaden nehmen. Graf Bernin schrieb zurück,
Er verstehe, was gemeint sei, aber was denn genau von ihm erwartet werde. Im nächsten Brief wurde der General sehr direkt. Das Kadettenkorps habe mit den Eltern mehrerer Schüler Probleme. Bensheim lege größten Wert darauf, dass der Knabe vor Beginn der Sommerferien zurückgebracht werde. Rechtlich betrachtet sei jedoch ohne die Zustimmung des Vaters nichts zu machen und Druck sei offenbar zwecklos. Wie aber wäre es mit einem Orden? Seine Majestät sei zwar mit Kreuzen für Zivilisten ziemlich sparsam, aber man könnte an den König von Bayern herantreten. Oder würde der alte Felden womöglich doch auf einer kaiserlichen Auszeichnung bestehen, ob Bernin einen Vorschlag für das weitere Vorgehen habe? Graf Bernin antwortete wahrheitsgemäß, sein direkter Einfluss auf seinen Nachbarn sei gleich null. Er erwähnte nicht, was er an diesem Punkt hätte erwähnen sollen, dass ihn mit den Felden bald mehr als nur nachbarschaftliche Beziehungen verbinden würden. Er schrieb dem General, wegen des Ordens brauche er sich den Kopf nicht zu zerbrechen, und fügte hinzu, Major von Grautkopf sei ein Fehler gewesen. Der General verstand den Wink. Ja, schrieb er, ja, dieser Major von Grautkopf. Er schätze Bernins Offenheit sehr, aber was für einen Mann er denn vorschlage. Graf Bernin schickte ihm eine Beschreibung. Hauptmann Montclair, der vorher bayerischer Militärattaché in Paris gewesen war, hatte viel von einem Dandy. Er war vorzüglich gekleidet, und der alte Baron, dem viele Freunde ihre Bekannten ins Haus schickten, hatte ein schlechtes Gewissen, fürchtete, er habe einen Brief vergessen. »Sie interessieren sich also für Barometer?« fragte er. »Sehr sogar«, sagte der Besucher. Da glaubte der alte Baron zu wissen, mit wem er es zu tun hatte, und zeigte ihm seine Sammlung. »Dieses hat der Abbé Nollet entworfen«, »interessant ist, wie er das Rad angeordnet hat. Dies hier gehörte dem armen Lavoisier. Aber jetzt die Feder. Was für ein Vorteil gegenüber der Quecksilbersäule. Wie denken Sie darüber, Monsieur?« »Die Runden sehen nicht so gut aus.« »Wie recht Sie haben«, sagte der alte Baron. »Heute kann anscheinend niemand mehr ein anständiges Gehäuse bauen. Trotzdem, wollen Sie etwa auf die Feder verzichten?« »Wie würden Sie denn Ihre Skala platzieren? Oder ziehen Sie den Gefäßheber vor? Sie sind doch einverstanden mit dem, was unser Freund Mercier über die Wechselwirkung von Feuchtigkeit und Schwerkraft sagt, oder nicht? Erlauben Sie, ich mache Ihnen eine Skizze. Stellen Sie sich eine Pendeluhr vor.« Hauptmann Montclair griff nach diesem Strohhalm. »Da wir gerade von Uhren sprechen, die Ihre gefällt mir außerordentlich.« »Wie bitte?« fragte der alte Baron. »Ach so, das ist keine Pendeluhr.« »Nein, natürlich nicht, aber sie ist sehr schön.« »Ja, eine sehr gute Uhr«, sagte der Baron. »Mein Vater hat sie gemacht. Eigentlich waren zwei davon da, aber mein Sohn, dieser Unhold, hat die andere verloren. Weggeworfen hat er sie so unüberlegt. Er glaubte, die Preußen seien hinter ihm her.« »Hinter Ihrem Sohn?« fragte Hauptmann Montclair. »Und das waren sie auch. Mein Sohn benimmt sich wie ein Irrer, sieht ihm gar nicht ähnlich. Und der Älteste geht hin und verlobt sich mit dem Mädchen von dem alten Wichtigtuer drüben in Sigmundshofen. Völlig überflüssig.« »Der Junge ist vielleicht etwas überreizt«, sagte Montclair. »Gustavus? Nein, nein. Ich meine, Ihren jüngeren Sohn, von dem Sie sagten, er sei ausgerissen. Ist so ein Verhalten denn nicht ziemlich unvernünftig?« »Vollkommen übertrieben«, sagte der alte Baron. »Wissen Sie, Baron, diese Kadettenanstalten sind lange nicht so schlecht, wie Ihr Sohn anscheinend behauptet.« »Also das würde ich nicht sagen. Sie hätten Jean sehen sollen, in was für einem Zustand er hier ankam. Erschütternd.« »Über Ihren Jean würde ich gern einmal mit Ihnen sprechen, Baron«, sagte der Hauptmann.
»Nein, nein«, sagte der Baron, »wir unterhalten uns über neue Konstruktionen. Machen Sie mir davon doch bitte eine Zeichnung. Ich merke schon, Ihr Besuch muntert mich richtig auf. Heute Morgen kam ein hübsches Stück Lachs, dazu nehmen wir einen 58er Montrachet, kein schlechter Jahrgang.«
»Schade«, sagte der Hauptmann und erklärte, dass es ihm an Zeit fehle.
»Sie bleiben nicht hier. Sie wohnen im Gasthaus in Breisach. Sofort lassen wir Ihre Sachen herüberbringen. Mein alter Freund Mercier würde mir nie verzeihen, wenn ich...«
Der Hauptmann entschuldigte sich noch einmal. Er müsse sofort aufbrechen.
»Viel zu kurz«, sagte der alte Baron.
Hauptmann Montclair fuhr nach Sigmundshofen. Dem Grafen Bernin war sein Besuch etwas peinlich. Wie der Baron versuchte auch er, es bei Freundlichkeiten zu belassen, allerdings mit weniger Erfolg.
»Also vor die Tür gesetzt hat er mich nicht«, sagte der Hauptmann. »Immerhin«, sagte der Graf. »Wir sind sogar prima miteinander ausgekommen, der Baron und ich.« »Felden ist ein sehr charmanter Mann. Wirklich prima, aber herausgekommen ist trotzdem nichts.«
Graf Bernin sagte, »Wissen Sie, an Ihrer Stelle würde ich packen und nach Berlin zurückfahren.« Stattdessen kehrte Hauptmann Montclair in seinen Gasthof nach Breisach zurück. In der Schankstube warteten zwei Männer in Straßenanzügen auf ihn.
»Herr Hauptmann, wir hätten von Ihnen gern eine Erklärung zum Fall des entsprungenen Kadetten.«
Gustavus kam zur gewohnten Zeit herüber und besuchte Clara. Er war sehr verdrossen.
»Gabriel läuft überall herum und erzählt eine wüste Geschichte von einem zweiten Mann aus Bensheim. Im Haus herrscht helle Aufregung.«
»Ich glaube, das sollte auch Papa hören«, sagte Clara.
»Glaubt denn auch Ihr Vater, dass dieser Mann aus Bensheim kommt?«, fragte der Graf.
»Er glaubt kein einziges Wort«, sagte Gustavus, »aber Gabriel behauptet steif und fest, in einem Gasthof in Breisach wohne ein Mann, der wegen Jean gekommen sei. Die Leute aus dem Gasthof hätten unserem Knecht gesagt, er habe einen großen silbernen Helm mit Federbusch und einem besonderen Futteral auf seinem Bett zurückgelassen. Außerdem habe er einen weißen Uniformrock und sie hätten seinen Degen gesehen. Gabriel sagt, es sei derselbe Mann, der heute Morgen verkleidet bei uns gewesen ist.«
»Ich verstehe«, sagte Graf Bernin. »Glauben Sie, da ist etwas dran, Graf?«
»Könnte das nicht derselbe Hauptmann sein, der heute bei dir war, Papa?«, fragte Clara. »Der trug doch auch keine Uniform.« Graf Bernin setzte sich an seinen Tisch und schrieb noch einmal an Generalleutnant von Schimmelpfennig.
»Mein lieber Schimmelpfennig, Ihr Hauptmann Montclair hat es geschafft, aus der ganzen Angelegenheit eine Farce zu machen. Es führt zu nichts, wenn Sie sich und Ihre Abgesandten zum Gespött der Leute machen. Und ich meine, Sie sollten die Sache auf sich beruhen lassen. Warum sagen die Bensheimer ihren Kadetten nicht einfach, der Junge sei krank oder man habe ihn in eine andere Anstalt oder in ein Militärgefängnis gesteckt? Irgendetwas wird Ihnen doch einfallen. Im Übrigen glaube ich, dass der Junge tatsächlich krank ist. Ein bisschen Beweglichkeit, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten, kann mitunter nicht schaden. Stets Ihr ergebener Diener Konrad Bernin.«
An diesem Morgen erschienen in zwei badischen Tageszeitungen Berichte über Johannes' Flucht aus Bensheim. Unter journalistischem Aspekt waren diese weitschweifigen Artikel eher von der altmodischen Art.
»Unsere Leser werden mit Interesse von der verwegenen Flucht aus dem Gewahrsam einer gewissen Militärakademie erfahren, die kürzlich dem furchtlosen Spross einer der namhaftesten Persönlichkeiten Südbadens, dem Sohn des Barons F. von L., gelungen ist.«
Aber sie erzählten eine Geschichte. Und manche Einzelheiten, die Gabriel in seiner Bestürzung zum Besten gegeben hatte, waren erschreckend. Sie weckten über den Kreis der Abonnenten des badischen Landwirts und des Mannheimer Anzeigers hinaus Aufmerksamkeit. Und am nächsten Morgen wurden die Tatsachen in knapperer Form von den Karlsruher Nachrichten und vom Süddeutschen Kurier aufgegriffen. Damals war die Pressefreiheit in Deutschland noch etwas Neues und Heikles. Im Prinzip durfte man alles drucken, solange es nicht unwahr und nicht tendenziös dargestellt war und nicht gegen die öffentliche Ordnung, die Moral und das Interesse des Staates verstieß. Doch die Ermessensspielräume waren groß und oft wurden Nachrichten und Zeitungen wegen einer nichtigen Kleinigkeit unterdrückt. Die liberale Frankfurter Zeitung wollte einen Leitartikel bringen und schickte einen Mann in den Süden, der den Fall überprüfen sollte. Bebels Organ Die Neue Zeit entschloss sich zu dem gleichen Schritt. Das republikanische Hamburger Fremdenblatt telegrafierte seinem Korrespondenten in München. Die vorsichtigere Kölner Warte erkundigte sich in Berlin, ob es schon ein Dementi gebe. Der Chefredakteur einer in der Schweiz erscheinenden antizaristischen Zeitschrift kam aus Basel herüber. Bald waren alle diese Herrschaften in dem Breisacher Gasthof versammelt.
und Hauptmann Montclair speiste auf seinem Zimmer. In London suchte sich Gabriel einen Federkiel und kritzelte auf einen Zettel »SOS, komm sofort her«. Eben sollte der wöchentliche Fresskorb nach Bonn abgehen. Gabriel versiegelte sein Briefchen mit Wachs und schob es zu dem Lammrücken, den Enten und den Erbsen in den Korb. Am nächsten Morgen standen der Adjutant des Generals von Schimmelpfennig und ein Sekretär aus Bismarcks Reichskanzlei, noch steif von der langen Fahrt und erfüllt vom feierlichen Ernst ihrer Amtspflichten, in aller Frühe zusammen mit Hauptmann Montclair vor dem Tor des Grafen Bernin. Der Graf war noch im Morgenmantel. »Meine Herren, was kann ich für Sie tun?« Es war einfach. Dem Grafen, der gewohnt war, in solchen Kategorien zu denken, war alles glasklar. Uns, die wir das Erbe dieser und noch ganz anderer zum Wohle des Staates begangener Ungeheuerlichkeiten angetreten haben, erscheint all dies unsinnig, schändlich und verworren. Handlungen, die die Zukunft prägen, erfüllen selten den Zweck, dem sie dienen sollten. Der Kurs, den das private Interesse einschlägt, erscheint nur für einen kurzen Moment als der direkte Weg. Und die Geschichte von Individuen, Gruppen und ganzen Ländern ist die Summe solcher Handlungen. An jenem Maimorgen erfuhr Graf Bernin, es biete sich ihm die Gelegenheit, der Reichsregierung einen großen Dienst zu erweisen. Fast jeder hielt damals ein geeintes Deutschland aus sich heraus für wünschenswert. Das Reich war, um einen jener Prokrustes-Begriffe zu verwenden, mit dem wir der Welt einen entmenschlichten und zugleich sehr menschlichen Stempel aufdrücken und uns obendrein den Blick auf sie verstellen, eine historische Notwendigkeit. Dennoch waren alle bis hin zu Bismarck unzufrieden mit der Gestalt, die dieses Reich angenommen hatte. Die Liberalen hatten sich für die Einheit eingesetzt, weil sie auf diese Weise die Fürstenmacht zu beschneiden hofften. Die preußischen Nationalisten wollten ihre Vormachtstellung gegenüber Österreich festigen. Die Freihändler wollten die antiquierten Währungsverhältnisse abschaffen. Die Demokraten wollten das Wahlrecht ausweiten. Die Arbeiterführer wollten die Arbeiterklasse einigen. Die Sozialisten wollten mehr Raum für die Gewerkschaftsbewegung und das Heer mehr Raum für das Heer. Zu den ersten Früchten gehörten die Verfassung von Versailles, die neuen Zolltarife, die Sozialistengesetze, Elsass-Lothringen, Bismarck und die dauerhafte Feindschaft Frankreichs. Bismarck musste eine Koalitionsregierung bilden. Wenn nun die Öffentlichkeit erfuhr, wie es Johannes in Bensheim ergangen war, würden jene Abgeordneten, die sich verpflichtet fühlten, solche Fragen zu stellen, unweigerlich eine entsprechende Anfrage im Reichstag einbringen. An sich war das nicht weiter gefährlich. Die Regierung oder der gemäßigt konservative Flügel, auf den sie sich stützte, war durchaus bereit, sich zur Wehr zu setzen und einen Sturm durchzustehen, der ohnehin nicht sehr heftig ausfallen konnte. Paradoxerweise fühlten sich aber nicht diejenigen, die für die Kadettenanstalten verantwortlich waren, in die Enge getrieben, sondern ihre antimilitaristischen Widersacher. Die liberalen Abgeordneten gehörten momentan zwar der Regierungskoalition an, sie konnten sich aber in einer solchen Frage nicht ohne Gesichtsverlust öffentlich zur Position des rechten Flügels bekennen. Falls es also zu einer Debatte kam, war der Zerfall der Regierungsmehrheit unvermeidlich. Die Regierung würde stürzen. Eine andere Koalition ohne Bismarck würde keine Mehrheit zusammenbringen. Aber auch Bismarck würde es schwer fallen, eine neue Koalition zu schmieden. Also durfte die Frage nach dem entsprungenen Kadetten nicht gestellt werden. »Ja«, sagte Graf Bernin, »ja. Falls es uns gelingt, den Fall aus den Frankfurter und Berliner Zeitungen herauszuhalten«, sagte der Adjutant von General Schimmelpfennig, »sobald der Junge vom eigenen Vater zurückgeschickt wird, ist die Luft raus«, sagte Montclair. »Wahrscheinlich«, sagte Graf Bernin. »Und dann sorgen wir dafür, dass diese Schmierblätter die Lautstärke drosseln. Wir könnten ihnen mit Verdrehung von Tatsachen beikommen. Dann müssen sie schreiben, es sei bloß ein dummer Streich gewesen. Der Junge sei gesund und munter nach Bensheim zurückgekehrt. Nachher wird sich niemand trauen, darauf zurückzukommen.« »Vermutlich«, sagte Graf Bernin. »Wäre interessant zu wissen, wie Sie überhaupt davon erfahren haben«, sagte der Adjutant.
Der Kaplan in Bensheim soll ein unzuverlässiger Kantonist sein, sagte der Hauptmann.
Möglich, sagte Graf Bernin mit einem frostigen Lächeln.
Wir müssen den Presseleuten sagen können, was sie schreiben sollen. Es wäre am besten, wir hätten etwas von dem alten Felden selbst. Sehen Sie eine Möglichkeit, Bernin?
Nicht die geringste.
Auch nicht, wenn wir ihm alle Tatsachen mitteilen?
Dann erst recht nicht.
Eine sonderbare Haltung, sind Sie sich sicher? Graf Bernin muss es nun wirklich wissen, wenn Sie bedenken, in welche Beziehung er künftig...
Meine Herren, sagte der Graf.
Was sollen wir dem alten Felden eigentlich sagen?
Graf Bernin sagte, an heiklen Fragen besteht bei Ihrer Regierung wahrlich kein Mangel.
Sie werden uns aufgezwungen, Graf, aufgezwungen. Denken Sie bloß an das Vetorecht bei der Berufung von Geistlichen. Und jetzt geht es um die Ernennung des Bischofs von Bamberg.
Ja und? Fragte Graf Bernin.
Sie werden zugeben, wir mussten unser Veto einlegen. Ex principio, wegen der Haltung des Kandidaten. Aber solche Schritte sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen. Wir sind nicht unbeweglich. Im Fall einer de facto vollzogenen Investitur, das kann ich Ihnen mit einiger Sicherheit sagen, würden die Anhänger des Bischofs auf wenig wirklichen Widerstand stoßen.
Diesen Eindruck hatte ich allerdings bisher nicht, sagte Graf Bernin.
Was sollen wir dem alten Felden denn nun sagen?
Graf Bernin stand auf. Wir müssen einen Weg finden.
Ich lasse mich da wohl besser nicht noch einmal blicken, sagte Hauptmann Montclair.
Oh, ich an Ihrer Stelle würde aus Ihrer dortigen Sonderstellung nun auch Nutzen zu ziehen versuchen, Hauptmann, sagte der Graf.
Fällt Ihnen etwas ein, das der alte Knabe vielleicht haben möchte, Bernin?
Seine Ruhe will er haben.
Damit können wir nicht dienen.
Aber durchaus, sagte der Graf, durchaus. Grotesk, nicht wahr, dass ein verwöhnter Bengel die Reichsregierung in solche Schwierigkeiten bringen kann.
Bevor Graf Bernin nach Landen hinüberfuhr, sprach er mit Clara.
Gustavus war bei ihr.
»Sie können ruhig zuhören«, sagte der Graf. »Eure Verbindung hat mich in eine unmögliche Lage gebracht. Und eines will ich dir sagen, Clara. Wenn Felden nicht bereit ist, seinen Jungen zurückzuschicken, bekommt ihr meine Einwilligung zur Heirat nicht. Ich werde eure Verlobung als null und nichtig betrachten. Du wirst Gustavus Felden nicht ohne meine Zustimmung heiraten, solange ich lebe. Und wie ich deinen Bruder kenne, der genauso denkt wie ich, auch nicht zu dessen Lebzeiten. Es tut mir sehr leid, aber ich lasse mich nicht kompromittieren.«
Wenig später begleiteten die Männer aus Berlin Graf Bernin, der sich zum Ausgehen umgekleidet hatte, an seinen Wagen.
»Ich kann Ihnen nichts versprechen«, sagte er. Aber als er mit Hauptmann Montclair in Landen ankam, hatte sich dort Johannes selbst schon fast alles verdorben.
Der alte Baron begrüßte sie auf der Treppe.
»Sehr erfreut, Sie zu sehen, cher Monsieur. Sie konnten also doch noch einmal kommen.«
Er nahm Hauptmann Montclair am Arm.
»Treten Sie ein. Ich wollte gerade ein Glas Wein trinken, falls wir irgendwo einen Platz finden. Was für ein Morgen. Im Haus wimmelt es von den seltsamsten Leuten. Aber Ihr Besuch ist mir ein großes Vergnügen. Sie werden sehen, ich habe meine Mechanikkenntnisse für Sie ein bisschen aufgefrischt. Dabei hatte ich keinen ruhigen Augenblick. Heutzutage weiß anscheinend niemand mehr, wann es Zeit ist zu gehen.«
»Was wollen diese Leute denn?« fragte Graf Bernin.
»Ach, mein lieber Bernin, vielleicht können Sie das herausfinden. Ich glaube, die wissen es selber nicht.
Mir scheint, es sind lauter Hochstapler. Meine Kinder sagen, sie kämen aus Bensheim, Jeans Schule, wissen Sie? Na, vielleicht stimmt es sogar.
Aussehen tun sie so.
Jean hätte sie nicht herkommen lassen dürfen.
Er hat hysterische Anfälle, hat sich irgendwo verkrochen, unappetitlich und so nutzlos. Jean ist außer Rand und Band. Stellen Sie sich vor, Monsieur, Jean und Gabriel haben behauptet, auch Sie würden von dort kommen. Sie sollten diese Leute sehen. Jetzt sind alle in der Küche. Dabei sind sie zum ersten Mal in meinem Haus. Sie hätten wenigstens fragen können.«
»Haben diese Leute überhaupt mit Ihnen gesprochen?« fragte Graf Bernin.
»Und ob, stundenlang, den ganzen Morgen. Irgendwas wegen Jeans Uhr. Gefunden haben sie natürlich nicht. Aber einer von ihnen hat mich um einen Beitrag gebeten. Vielleicht überlasse ich ihm meine Abhandlung über die Phosphate. Und dann ist da ein Herr, ganz manierlich, der sagt, er kommt aus St. Petersburg. Der hat sein Gepäck dabei.
Als ich ihn fragte, wie es meiner alten Freundin Gräfin Trubkin gehe, erzählte er mir, er habe in Zarskoje mit ihr getanzt und sie sei ja eine so entzückende Erscheinung. Der Ärmste muss den Verstand verloren haben. Maria Fedorowna hütet seit 15 Jahren mit Gicht das Bett. Aber alle wollen sie mit mir über Bensheim sprechen. Und was ich davon halte, habe ich ihnen gesagt.
Hauptmann Montclair hat tatsächlich gewisse Beziehungen zu Bensheim, sagte Graf Bernin.
»Tatsächlich haben Sie so ein Zufall, wie man sich irren kann. Es muss herrlich für die Jungen sein, dass Sie dort sind.«
»Der Hauptmann ist nicht direkt in Bensheim.«
»Natürlich nicht. Dazu hätte er gar keine Zeit. Ich nehme an, Sie führen da gelegentlich Ihre interessanten Experimente vor. Warum hat mir mein Freund Mercier bloß nie davon erzählt? Ich habe mir anscheinend eine ganz falsche Vorstellung von dieser Schule gemacht. Jean ist ein Esel.« Mit seinen Geschichten hat er mich fast ins Grab gebracht. Und dann all diese schrecklichen Leute ins Haus zu holen. Jetzt verstehe ich, die sind es, die mit Bensheim nichts zu tun haben.
Das sind Radikale, die Einrichtungen wie Bensheim in Verruf bringen wollen.
Aha, sagte der alte Baron, Nihilisten. Und Maria Fedorowna geht mit ihnen zum Ball, obwohl sie ja gar nicht mehr kann. Die Ärmste muss jetzt ein sonderbares Leben führen. Und Jean lässt diese Leute hier herein und bringt alles durcheinander. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Jungen machen soll. Que le diable l'emporte!
Darüber würden wir gern mit Ihnen sprechen, sagte Graf Bernin. Sollen wir uns vielleicht in die Bibliothek setzen?
Das Mittagessen in Sigmundshofen eine Stunde später war bloß eine Nebensache. Die Herren aus Berlin hatten ihre Aktenmappen geöffnet, neben sich auf dem Tisch liegen und kritzelten.
»Bernin war wunderbar«, sagte Hauptmann Montclair. »Sie hätten ihn sehen sollen.«
Clara gab dem Diener ein Zeichen, die Koteletts nicht noch einmal herumzureichen. Hauptmann Montclair goss sich selbst Moselwein nach. »Diese Zeitungsleute kamen gar nicht so ungelegen, wie?« Der junge Adjutant schob seine Papiere beiseite.
»Das wär's. Könnten Sie sich wirklich darum kümmern, Graf?«
»Selbstverständlich. Mein Diener wird das übernehmen. Das Pferd steht schon bereit.« »Vielen Dank.«
»Bernin, darf ich Sie zu einem nicht unerheblichen diplomatischen Erfolg beglückwünschen?« sagte Hauptmann Montclair.
»Ich lasse den Bahnhofsvorstand in Singen benachrichtigen. Er soll den Schnellzug nach Köln anhalten,« sagte Graf Bernin.
»Danke.« »Kann man sich auf den Mann verlassen?«
»Vollkommen.«
Hauptmann Montclair zog seine Uhr hervor.
»Während Sie sich hier diesem vorzüglichen Cognac widmen, sollte ich mich wohl besser auf den Weg machen. Ich darf meinen Zögling nicht warten lassen.«
»Clara, würdest du bitte läuten?« sagte Graf Bernin.
Niemand sah Montclair an, als er das Esszimmer verließ.
»Meinst du, er wird Schwierigkeiten bekommen?«
»Nein.« sagte Graf Bernin. »Er ist ein Narr, aber er weiß, was er will.«
»Mir gefällt das nicht.«
»Mir auch nicht«, sagte Graf Bernin.
»Es ist nicht, wie soll ich sagen, nicht richtig.«
»Wir haben Ihnen reichlich Unannehmlichkeiten gemacht, Graf«, sagte der Adjutant. »Durchaus nicht.«
Aber als der Schnellzug an diesem Abend in Singen angehalten wurde, stiegen keine Fahrgäste zu und die Herren kehrten auch nicht nach Berlin zurück, denn Johannes hatte, als er erfuhr, was ihm bevorstand, die Köpfe von mehreren Schachteln Schwefelhölzer verschluckt.